Läuft. Herzlich willkommen zu
unserem Podcast
zwischen
Kopf
und
Kreide. Hörst du auch den Regen
prasseln? Ja, total. Auf die schöne Scheibe. Ich finde es total gemütlich.
Voll schön.
Ja. Genau, und wir haben es uns hier gemütlich gemacht und wollen jetzt mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, ne?
Genau, heute steht das Thema Haltung auf dem Programm.
Genau. Das, was uns total wichtig ist und was uns auch so ein bisschen eint, ne? Nicht so ein bisschen, sondern sehr eint. Genau. Und was uns, ja, was im Grunde ja das auch so grundlegend für all das ist, was wir so besprechen wollen.
Was noch kommt.
Genau, was noch kommt, genau.
Ja, vielleicht klären wir erstmal, was wir mit Haltung meinen. Was fällt für dich unter den Begriff Haltung?
Das ist eine Einstellung, eine Grundeinstellung. Das sind Werte, das sind Dinge, auch Einstellungen, die man hat, mit denen man einer anderen Person gegenübertritt.
Mhm. Also die so das Denken, das Verhalten prägen.
Ja, genau. Also wie man so durchs Leben läuft auch vielleicht. Ne? Und in unserem Fall jetzt entsprechend auch, wie wir mit unseren SchülerInnen, KlientInnen, PatientInnen so umgehen auch, ne? Und das ist eben vor allem klientenzentriert.
Genau. Und das fand ich total cool, dass wir festgestellt haben, dass wir da beide eine ähnliche Haltung in dem Umgang mit KlientInnen und PatientInnen haben. Und zwar fußt die auf Carl Rogers.
Genau, ein amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut. Der, wann lebte er?
Also 1902,
glaube ich, bis 1987, glaube ich, ist er wieder gestorben. Genau. Und er hat sich da sehr mit auseinandergesetzt und vor allem den Humanismus und vor allem seine klientenzentrierte Psychotherapie entwickelt.
Was meint er denn mit Humanismus oder humanistisches Weltbild?
Menschenbild, ne? Also das humanistische Menschenbild bedeutet erstmal, dass man davon ausgeht, dass der Mensch erstmal gut ist. Also alles, was er tut, wenn man ihm Freiraum lässt, ist dann konstruktiv und positiv. Man muss ihm aber eben auch Freiraum geben. Also man muss den Mensch an sich für sich als Experte in seinem Leben betrachten. Und wenn man dies tut, dann kann er sich auch entwickeln und dann entwickelt er sich positiv, denn Rogers geht davon aus, dass jeder Mensch eine Aktualisierungstendenz oder auch Selbstaktualisierungstendenz hat. Das heißt,
kompliziertes Wort, ne?
Genau. Ja, das ist so ein bisschen, also letztendlich geht er davon aus, dass jeder Mensch Wissen lernen. Er möchte etwas lernen, er möchte sich weiterentwickeln, seine Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn man ihn eben nur lässt. Und da finde ich das Bild der Kartoffel irgendwie ganz schön. Also der wenn man Kartoffel. Sich. Ja, genau, der Kartoffel. Wenn man sich vorstellt, also meistens lagert oder früher hat man vor allem die Kartoffel im Keller gelagert. Und wenn man sie sehr lange dort liegen gelassen hat, hat man beobachten können oder kann man beobachten, dass er dann so Knospen sprießen. Heißen
ja,
Knospen?
Ja,
ich weiß gar nicht.
Ja, ja, so grüne so, oder. Ja.
Ne? Also die will sich ja vergrößern im Grunde und möchte eben zum Licht vielleicht auch, um da ne, irgendwie sich ja, zu vergrößern, zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen so auch beim Menschen, denn wenn man ihn nur lässt, dann kann er, dann möchte er. Ne? Er möchte. Oder wie die Pflanze wächst an sich ja erstmal. Und wenn man dann sich als Therapeut oder als Lehrerin betrachtet, kann man eben als Gärtner fungieren und vielleicht diese Pflanze umsetzen, wo sie mehr Raum hat, wo sie sich besser entfalten kann oder Wasser gießen kann oder so. Und ja, und das ist so ein bisschen auch das, was ich eben schon mal gesagt habe, super wichtig ist dabei, der Mensch für sich ist in seinem Leben der Experte, die Expertin. Und ich als Lehrkraft oder als Therapeut, in dem Sinne jetzt, ich habe das vor allem in meiner Coaching- und Beratungsausbildung gelernt. Ich als Coach oder Beraterin kann begleiten und kann mit meinen Methoden helfen, dass der Klient oder die Klientin dann eben selbst Lösungen findet. Mhm. Und das ist so ein bisschen Humanismus. Also der Mensch ist gut, der Mensch ist Experte und der Mensch hat den Wunsch, sich zu entwickeln.
Mhm. Also so eine ihm innewohnende Kraft, die sich dann entfaltet.
Ja.
Ah, okay, cool.
Genau. Und es gibt verschiedene Bedingungen, ne?
Mhm.
Da kennst du dich sehr, sehr gut mit aus, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist echt total toll, was der Rogers da formuliert hat. Er hat sich im Prinzip auch gefragt, wie kann eine Therapie oder eine Beratung wirkungsvoll sein? Und hat dann eben so drei Bedingungen formuliert. dass die erste Bedingung ist die, so eine, die Echtheit oder auch Kongruenz. Kongruenz ist jetzt auch so ein sperriges Wort.
Bisschen, ja.
Kongruenz bedeutet im Prinzip, dass sich die Therapeutin nicht hinter einer Fassade oder einer Maske versteckt, sondern sich authentisch im Therapiegespräch auch äußert. Wie sieht das aus? Also erstmal ist natürlich Voraussetzung dafür, dass sich die Therapeutin ihrer eigenen Gefühle in dem Therapiegespräch bewusst ist und auch dazwischen differenzieren kann, was sind jetzt meine Gefühle, was sind die Gefühle des Patienten. Und dann, wenn man das gut kann, und die Therapeuten können das meistens durch ihre Ausbildung auch.
Jahrelange Arbeit.
Genau. Ist es von unglaublichem Nutzen, die eigenen Gefühle dem Patienten zur Verfügung zu stellen, weil der Patient dadurch sich selber besser kennenlernen kann. Wenn man nämlich weiß, was löse ich mit meinem Verhalten, mit meinem Gesagten, meinem Gegenüber aus, lernt man sich in seiner Wirkung selber besser kennen. Ich überlege jetzt gerade nach einem Beispiel. Also zum Beispiel, wenn ich habe eine Patientin, die hat die innere Grundeinstellung, ich darf keine Fehler machen, sonst werde ich verlassen, sonst bleibe ich alleine. Und dann passiert folgende Situation in der Therapie. Die Patientin vergisst, einen Diagnostikbogen mit in die nächste Sitzung zu bringen. Und jetzt wird durch diese Situation, sie hat den Bogen vergessen, dieses Schema total aktiviert. Ich darf keine Fehler machen. Sonst macht die Therapeutin Schluss im Prinzip. Und dann merkt die Therapeutin, dass die Patientin total in eine totale Anspannung gerät, sich total entschuldigt immer wieder. Und wenn sie dann sozusagen mit Echtheit und Kongruenz reagiert und sagt, hey, pass auf, das ist für mich wirklich überhaupt nicht schlimm, dass du das vergessen hast. Ich fühle gerade mit dir, dass dir das so viel Stress bereitet, dass du den Diagnostikbogen zu Hause vergessen hast. Dann kann die Patientin die Erfahrung machen, okay, ich werde nicht verlassen. Die Therapeutin hat wirklich authentisch reagiert. Ich kann ihr das wirklich abkaufen und kann dadurch, wir nennen das dann, so eine heilsame, korrigierende Beziehungserfahrung machen. Also sie lernt, okay, die Therapeutin hat sich nicht von mir abgewendet. Und das kann man eben, die eigenen Gefühle, sehr gut als therapeutisches Arbeitsmaterial im Prinzip einsetzen. Ich glaube, das meint er damit.
Und im Raum Schule, wenn ich da jetzt dran denke, ne, wenn jetzt ein Schüler seine Hausaufgaben nicht dabei hat oder so und mir dann wirklich sagt, so, ich habe sie einfach vergessen, dass man halt nicht sofort drauf rumtritt, sondern dann eben echt so darauf reagiert und kongruent, ne?
Genau, genau. Und Rogers geht da noch weiter, hat gesagt, also eine zweite Bedingung wäre dann als nächstes die Wertschätzung. Wertschätzung klingt jetzt ja erstmal nett, aber was er damit wirklich meint, ist wirklich so ein vollständiges, bedingungsloses Akzeptieren oder auch unbedingte Wertschätzung genannt. Und das kann man vielleicht vergleichen, wie Eltern ihr Kind wertschätzen oder lieben. Wobei das jetzt natürlich nicht auf die Therapeut-Klient-Beziehung passt, aber was eben gut dazu passt, ist, dass diese Wertschätzung und die Akzeptanz nicht an eine bestimmte Bedingung geknüpft ist. Und es muss nicht heißen, dass der Therapeut jedes Verhalten des Patienten gut heißt, aber er wird trotzdem in seiner Persönlichkeit angenommen und geschätzt. Und der Blick, der dann auf den Patienten gerichtet wird, ist eben nicht, wie vielleicht das die Diagnosestellung erfordert, defizitorientiert, sondern im Gegenteil, dass man sehr stark versucht, auch die Ressourcen in den Vordergrund zu rücken und in der therapeutischen Sitzung vielleicht auch dann auf Ressourcen hinzuweisen und zu sagen, okay, es kann sein, dass du in der Schule Angst hast, länger zu sprechen, aber hier gerade in der Therapie, in dieser Situation, hier und jetzt, gelingt dir das gerade richtig gut. Und also diese Ressourcen auch in der Therapie zu markieren, damit der Patient eben die Erfahrung macht, okay, ich kann das vielleicht in dem einen oder anderen Setting. Mhm. Oder ein anderes Beispiel wäre, was mir jetzt noch einfällt, wenn, das haben wir relativ oft in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, dass Patienten uns anschweigen und nicht mit uns sprechen. Und das ist super unangenehm, dann sitzt man da und schweigt sich an. Und da wertschätzend mit umzugehen wäre zum Beispiel, dass man dann seinen eigenen Gedanken, dass man die eigenen Gedanken laut werden lässt und sowas sagt wie, ich merke gerade, es ist irgendwie gerade schwierig für dich zu sprechen. Mhm. Ich habe aber irgendwie das Bedürfnis, dir zu sagen, dass ich jetzt hier bin und dir zuhören möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich im Augenblick vielleicht nicht mitteilen möchtest oder das Gefühl hast, es nicht zu können. Und das ist für mich völlig okay. Mhm. Ich will einfach nur, dass du weißt, ich habe jetzt hier diese 50 Minuten Zeit für dich und ich bin da und würde dir gerne zuhören. Mhm. Und das dann gemeinsam auszuhalten. Das ist unheimlich beziehungsbildend und vertrauensstiftend. Und das führt uns im Prinzip dann zur dritten Bedingung, die Rogers formuliert, nämlich die Empathie. Mhm. Auch das würde natürlich jeder sagen, ja, klar muss ein Therapeut empathisch sein und ein Coach auch.
Ja.
Aber was Rogers eben damit meint, ist, dass man wirklich sich stets darum bemüht, die Erlebnisse und Gefühle und deren persönliche Bedeutung für den Klienten sensibel zu erfassen. Und vielleicht dadurch auch in die Fähigkeit besitzt, Situationen für den Patienten nochmal zu paraphrasieren und nochmal auf den Punkt zu bringen, damit der Patient sich selber wieder besser versteht und die Erfahrung macht, ich werde verstanden von meinem Gegenüber. Und nicht nur ich werde verstanden von meinem Gegenüber, sondern das, was ich sage, hat Bedeutung. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Patient vielleicht auch zu der Erkenntnis, nicht nur das, was ich sage, hat Bedeutung, sondern auch ich habe Bedeutung und ich habe einen Wert, weil man mir zuhört und mir so viel Aufmerksamkeit schenkt.
Ja, mir ploppen da total viele Dinge auch gleichzeitig auf, in Schule auch einfach. Und da komme ich auch so ein bisschen zum nächsten Problem, würde ich sagen, oder zu einem Problemaufriss, weil wir uns auch die Frage gestellt haben, ne, so inwiefern können wir das auch zum Beispiel in Schule irgendwie oder auch grundsätzlich im Leben auch so leben, ne? Auch im Coaching und auch in der Therapie, würde ich jetzt mal sagen, ist es ja auch oft, muss man sich ja selber auch immer wieder hinterfragen, mache ich das jetzt gerade wirklich?
Genau.
Oder inwiefern kommen da meine eigenen Glaubenssätze oder meine eigenen Erfahrungen irgendwie hoch? Mache ich das jetzt gerade richtig oder gehe ich da gerade eher kontraproduktiv vor? Und dann in Schule, ja, weil es auch einfach ja ein ganz anderer Bereich ist. Und trotzdem geht es da ja um den Mensch, der sich ja auch gesehen
fühlen möchte,
genau, danke. Und ja, inwiefern geht das, ne?
Genau, das ist, glaube ich, echt ein Riesenfeld, was gerade in Schule, genau wie du sagst, echt eine Herausforderung ist. In der Therapie gelingt einem das natürlich, denke ich, leichter als in Schule. Wobei es da gerade im Kinder- und Jugendbereich natürlich auch Herausforderungen gibt, weil man muss natürlich auch mal gucken, okay, wie ist der Entwicklungsstand, wie ist das Alter des Kindes? Und da muss man auch häufig auch so ein bisschen doch auch lenken. Und es gibt auch bestimmte Störungsbilder, wo man auch gucken muss, welches Beziehungsangebot kann ich überhaupt machen. Aber ich finde, dass diese drei Bedingungen im Hinterkopf zu haben, ist einfach super, super gewinnbringend für die eigene Arbeit.
Mhm.
Und ja, bringt einen persönlich auch weiter. Und sich da immer wieder zu reflektieren, ist, genau wie du sagst, eine Herausforderung.
Mhm.
Aber etwas, was sich unheimlich lohnt.
Mhm. Ja, und mir ist jetzt gerade nochmal der Begriff Non-Direktivität versus Direktivität aufgeploppt, ne? So dieses, also was bedeutet das eigentlich, so dieses sehr direktiv zu sein, also zu sagen, wo es lang geht und was man tut. Also mehr oder minder vielleicht auch mal, wenn man das jetzt so auf Freunde oder so bezieht, mal einen Ratschlag zu geben. Aber auch ein Ratschlag ist ein Schlag.
Ne? Ja, genau.
Genau. Und Non-Direktivität eben offen zu sein für das, was, was man gegenüber eben mitbringt. Und ja, ja, wie so ein weißes Blatt mehr oder weniger, was dann beschrieben werden kann. Ne?
Genau.
Ja.
Und im therapeutischen Setting kann man das auch bei im Kinder- und Jugendbereich halt sehr gut auch anwenden, dass man das Vorgehen transparent macht, Therapieziele gemeinsam formuliert, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass insbesondere Kinder und Jugendliche kommen ja zur Therapie häufig nicht aus eigener Motivation, sondern das ist eine Fremdmotivation, weil das die Eltern wollen oder die Lehrkraft sagt. Und das heißt, dass die Kinder erstmal einen Lustverzicht eingehen, indem sie zur Therapie gehen, weil eigentlich könnten sie vielleicht eher Fußball spielen oder was auch immer machen.
Mhm.
Oder bei Jugendlichen, die erleben das häufig als eine Art Autonomieentzug. Und da kann man eben wirklich durch transparentes Vorgehen dem so ein bisschen entgegenwirken und sagen, ne, du gestaltest das hier mit, wir machen das zusammen. Und eben aus diesem Hierarchieverhältnis, ich bin der Experte für all deine Probleme, wirklich rauszukommen und gemeinsam zu überlegen, okay, was sind deine Stärken und wie können wir die nutzen, damit es dir in deiner Situation besser geht.
Mhm. Ja, und im Grunde, wenn ich das jetzt auf Schule beziehe, ne, wie schaffen wir es, dass du jetzt das lernst bis zu dem Zeitpunkt oder so, ne? Und da sollte ja auch das nicht das übergestülpt werden, sondern man sollte eben eine Zieltransparenz auch haben. Und auch eine Methodentransparenz und so weiter und so fort, ne? Sodass, ja, dass die SchülerInnen sich auch einbezogen fühlen.
Ja, das glaube ich ist super wichtig. Ja. Ich habe mich zum Beispiel gestern habe ich darüber nachgedacht, was ist eigentlich an Lerninhalt bei mir hängen geblieben und an welchen Faktoren ist das geknüpft? Und das ist so krass, weil ich kann das wirklich so sagen, alles, was ich gelernt habe und was ich jetzt noch weiß, ist in einem Lernraum passiert, wo ich die Lehrkraft super cool fand, wo mich der Stoff interessiert hat, wo ich dann vielleicht auch noch außerhalb der Schule mich weitergebildet habe. Und diese Eigenmotivation ist einfach so ein treibender Motor.
Ja.
Und darauf aufbauend sein Potenzial zu entfalten, ist, glaube ich, das A und O.
Alles, was so nicht mit Zwang irgendwie zu tun hat, ne?
Genau.
Sondern so die Möglichkeit, so sich selbst zu aktualisieren, also sich das, was man, wo man so richtig hintersteht, dass man das irgendwie auch einbringen kann. Natürlich gibt es immer wieder auch Dinge, die man machen muss oder die wichtig sind. Aber ich denke, auch da kann man ja sehen, wenn ich irgendwo hin will und weiß, das ist mein Ziel, dann muss ich diese Schritte vorher einfach gemacht haben, um dorthin zu kommen. Und dann ist es manchmal vielleicht auch nicht nur Spaß, aber. Ne?
Dann muss man auch manchmal einen sauren Apfel beißen, genau, vielleicht.
Ja, genau.
Genau. Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt auch nochmal an Schule denke, ist meine Problematik natürlich auch Notengebung, ne? Also ein Riesenthema. Wie kann ich super die SchülerInnen als Experten ansehen, wenn ich aber ja eigentlich die ausgebildete Expertin auch fürs Fach bin und denen ja nachher auch eine Note gebe und so. Ne? Das heißt letztendlich, wenn das da mitschwingt, ist es schon mal sehr, sehr schwierig. Oder Zeitfaktor, ne? Da ist jetzt, dieses Thema muss so schnell wie möglich irgendwie, weil eine Klassenarbeit ansteht, durchgebracht werden. Und dann steht ein Kind vor mir, macht nie seine Hausaufgaben. Kann ich mir die Zeit nehmen, dann explizit noch mit diesem Kind rauszugehen zum Beispiel, ne? Und solche Sachen. Das sind einfach alles Dinge, die mitbedacht werden müssen. Aber ich glaube, wenn man eben diese Haltung und diese drei Säulen immer wieder im Blick hat und sich immer wieder auch darauf fokussiert, dann ist es einfach auch unabdinglich, sich diese Zeit zu nehmen und es einfach transparent zu machen. Ich muss euch Noten geben, das ist einfach Fakt, aber lasst uns das doch gemeinsam irgendwie so machen, dass ihr euch auch so gewertschätzt, gesehen fühlt, dass ihr euch auch einbringen könnt, auch thematisch zum Beispiel.
Genau, und das ist ja im Prinzip jetzt auch genau das, was wir noch weiter besprechen wollen, genau. Dass wir das anhand so kleiner Praxisbeispiele, du hast das jetzt ja, das eine Praxisbeispiel mit den Hausaufgaben schon gebracht, uns vorknöpfen und sozusagen dann überlegen, okay, wie könnte man das jetzt mithilfe dieser drei Bedingungen im Hinterkopf lösen?
Genau. Und da geht es dann im Grunde, wenn ihr Bock habt, in den nächsten Folgen noch los.
Genau.
Genau.